Es ist so gut, in Gottes Arm zu sein. Amen. Es tut so gut, einfach in seiner Nähe zu sein. Es ist so befreiend zu wissen, hey, ich darf vor meinem Vater im Himmel sein, wie ich bin. Ich darf zu ihm kommen und darf mich einfach in seine Arme werfen. Was für ein Geschenk, was Jesus uns gemacht hat. Was für ein wunderbares Wort steht auch über diesem neuen Jahr 2023 mit dieser Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er ist ein Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der dich genau sieht in deiner Situation. Er ist der Gott, der sich aufgemacht hat, der seine Augen geöffnet hat, um auf dich zu sehen. Hey, die Bibel sagt an einer Stelle, dass die Augen des Herrn den ganzen Erdkreis durchstreifen, um sich mächtig an denen zu erweisen, die ihm von ganzem Herzen ergeben sind. Das heißt, wenn du sagst, hey Gott, ich möchte, dass du die Nummer eins in meinem Leben bist, dann wirst du genau das erleben, dass die Augen Gottes auf dir quasi hängen bleiben. Ja, Amen. So großartig, das zu wissen und das auch zu feiern, auch heute Abend, und zu wissen, dass Gott hier ist. Es gab vor einiger Zeit einen Mann, der ist gestorben letztes Jahr, ein Buchautor, der heißt Ali Mitgutsch. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Und dieser Ali Mitgutsch, der hat was Besonderes gemacht. Er hat nämlich angefangen, besondere Kinderbücher herauszubringen. Und eigentlich heißt er mit gebürtigem Namen Alfons, ja, weil er in München geboren ist. Aber er hat sich halt Ali genannt. Und er ist 1935 in München halt geboren. Und das Problem war, dass er sehr stark an Legasthenie gelitten hat. Und dann hat er sich überlegt, was werde ich von Beruf? Ist er Werbegrafiker geworden? Braucht man vielleicht nicht so viele Buchstaben? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er sich gedacht, Moment mal, Bücher brauchen eigentlich auch keine Worte und Buchstaben. Bücher brauchen eigentlich nur Bilder. Und er hat so einen neuen Trend gesetzt von Büchern, die davon so voll waren, ohne Buchstaben, aber dafür mit Bildern. Und da gibt es ganz viele, die ihm dann so nachgeeifert haben. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, und zwar von einem Buch, ja. Das ist jetzt hier von der Anja Süß geschrieben, ein sogenanntes Wimmelbuch. Ja? Warum heißt das Ding Wimmelbuch? Ganz einfach, weil es wimmelt von Bildern. Also wenn du das mal genau anschaust, also Kinder sind völlig begeistert davon und du musst genau hinschauen, was du da siehst. Es kann ganz schnell passieren, dass du einfach die Seite überschlägst und dann sagst du, Moment mal, habe ich denn eigentlich alles gesehen? Moment, da muss ich nochmal dann reingucken und sagen, ach guck mal hier, so schöne Details hier drin. Plötzlich fängst du an, darauf zu gucken. Man muss genau hinsehen, weil sonst übersieht man einfach was. Okay, wir können das Bild wieder rausnehmen. Aber vielleicht kennst du das ja auch, übersehen zu werden. Vielleicht hast du das in deinem Leben ja auch schon mal so erlebt. Warum bin ich eigentlich Luft für die anderen? Wie kann das eigentlich sein? Und wenn man dann übersehen wird, dann kann das für viele bedeuten, dass man sich in Frage stellt, hey, warum passe ich nicht dazu? Gehöre ich nicht dahin? Weshalb bin ich Luft für die anderen? Und dann gibt es natürlich äußerliche Merkmale, okay, wo man Menschen dann so in Katalogie reintut oder in Schubladen reinpackt. Und man wünscht sich das so sehr, einfach gesehen zu werden. Und wenn ich schon wenigstens nicht gesehen werde und nicht geliebt werde, dann bitte wenigstens doch auf Facebook oder auf meinen WhatsApp-Status. Und ich freue mich, wenn ich da so Klicks sehe und wenn ich Leute sehe, die das gesehen haben. Es ist so menschlich in uns drin, ja? Wir möchten gerne gesehen werden. Und manchen Menschen gelingt es vielleicht, das zu kompensieren, indem sie sich dann selbst vielleicht so ein bisschen im Mittelpunkt stellen und sagen, ich nehme mal mein Lebensbuch, mein Wimmelbuch und guck mal hier, genau da bin ich, da mache ich mal einen großen roten Kreis hin, damit du mich auf jeden Fall siehst. Und in dieser Jahreslosung von 2023, aus 1. Mose 16, Vers 13, da kommt das so auf den Punkt, wie ein Mensch hier sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist ein wunderbarer Vers. Amen. Ich finde, das ist so ein ermutigender Vers, den du dir für heute Abend mitnehmen darfst, für diesen Abend und für dieses ganze Jahr. Aber die Frage ist, wer hat das eigentlich gesagt und wem galt eigentlich diese Zusage? Das ist ja ein sehr altes Wort. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir so einzelne Bibelstellen hören oder lesen, dass man so das Drumherum, man sagt dazu auch den Kontext, ja, dass man weiß, wo gehört das eigentlich hin und was ist da eigentlich drumherum passiert, um das richtig zu verstehen. Was ist denn bisher passiert? Abraham hat eine Verheißung bekommen, ja, ein Vater vieler Kinder zu sein. Ja, er sollte Vater Abraham sein. Und wir finden das im 1. Mosebuch, Kapitel 12, so schön beschrieben. Er bekommt eine Zusage von Gott, ja, dass durch ihn selbst das Volk Israel entstehen soll. Hammer. Was für eine Zusage. Er sollte mehr Kinder haben, als man Sterne am Himmel zählen kann. Wow. Und er war damals 75 Jahre alt, als er dieses Wort bekam und seine Frau hieß Sarai und später hieß sie dann Sarah. Aber das Problem, was jetzt Abraham hatte, war folgendes. Ja, er sollte viele Kinder bekommen, Aber seine Frau konnte keine Kinder kriegen. Sarai und Abraham, die waren also ein wohlhabendes älteres Ehepaar, so muss man sich das ein bisschen vorstellen, aber mit einem sehr, sehr wunden Punkt. In 1. Mose 11, da kannst du nachlesen, in Vers 30, dass Sarah unfruchtbar war. Sie konnte keine Kinder kriegen. Und sie haben es viele Jahre versucht, die Kinder zu bekommen. Sie sind in der Zeit sogar umgezogen aus der Stadt Ur in Mesopotamien nach Kanaan rein. Aber es wurde einfach nichts mit dem Nachwuchs. Frustrierend, wenn man so eine Zusage von Gott bekommen hat, wenn man so ein klares Reden wie der Abraham bekommen hat, das ist dann doch schon frustrierend. Und irgendwann verlieren sie tatsächlich die Geduld. Und sie überlegen sich einfach, ich glaube, wir müssen Gott so ein bisschen nachhelfen. Und sie kommen auf eine Idee, nämlich auf die Idee, eine Leihmutter zu finden, damit endlich Nachwuchs kommt. Sarah erlaubt tatsächlich ihren Mann, also mit ihrer Dienerin, mit ihrer Magd Hagar zu schlafen, damit sie endlich den lang ersehnten Sohn dann gebiert. Und tatsächlich kommt es auch soweit. Hagar, also die Magd von Sarah, wird schwanger. Und ich weiß nicht, wie die sich gefühlt haben mag, da sagt die Bibel wenig zu. Vielleicht hat sie auch gedacht, meine Güte, bin ich jetzt einfach nur so eine Gebärmaschine für den Abraham, damit es endlich klappt. Fühlt sich vielleicht ein bisschen missbraucht an, so als Mittel zum Zweck, doch einfach nur mal einen Sohn mal so zu gebären. Oder vielleicht die andere Perspektive mal. Vielleicht gibt es auch eine kleine Hoffnung für die Hagar, plötzlich zu merken, hey, ich bin doch mehr als nur eine Magd. Ich bin doch mehr als nur eine Sklavin. Ich habe doch eine Bedeutung, mein Leben hat doch eine Bestimmung, da ist einfach mehr. Hagar war sozusagen die Übersehene, die niemand gesehen hat. Irgendwo im Wimmelbuch des Lebens, da war sie dann drin, aber sie wird einfach übersehen. Alle anderen Sachen werden gesehen, aber Hagar nimmt niemand wahr. Der Name bedeutet übrigens Fremdling oder Fremde, weil sie kam ursprünglich aus Ägypten. Und sie war nun die Sklavin von Sarah, das hat sich dann halt so ergeben. Und sie war die persönliche Betreuerin, sag ich mal, die Dienerin von der Sarah. Und alles, was die Sarai ihr gesagt hat, das hat sie dann auch getan. Und wir wissen heute, wie die Geschichte zu Ende ausgeht, wenn man das mal so weiterliest, wie das dann ausgegangen ist. Und dann kann man das natürlich auch sagen, Mensch, Abraham, hättest du nicht noch ein bisschen warten können? Hättest du nicht einfach noch mal ein bisschen Geduld haben können? Wie konntest du denn nur diesen Fehler machen oder diese Aktion machen, so Gott so ein bisschen ins Handwerk fuschen? Könnte uns ja zum Glück nie passieren. Ne? Also wir sind ja völlig gefeit davor. Und die Hagar fängt an, in ihrer Schwangerschaft etwas Neues in sich zu erleben. Natürlich ist sie schwanger, da ist ein Baby, aber sie merkt auch, ich habe einen Wert, ich bin mehr als eine Magd. Doch als dann Sarai das so mitbekommt, wie Hagar innerlich so ein bisschen auch aufblüht, auch so ein bisschen stolz ist, dass sie jetzt Mutter wird und so, dann dreht sich mal auf einmal und Sarai holt sie dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und plötzlich kommt so eine ganz komische Dynamik in diese Beziehung mit hinein zwischen Abraham und Sarah und dieser Hagar. Es gibt Streit, es gibt Neid, es gibt Eifersucht und vor allen Dingen Rivalität. Ja. Da ist auf einmal diese Sarah, die hat einen unerfüllten Schwangerschaftswunsch und ist tief gekränkt, tief verletzt und fühlt sich so erniedrigt auch durch diesen Deal, den sie da so eingegangen ist, nur damit endlich ein Sohn kommt. Und dann fängt sie an, die Hagar ganz schlecht zu behandeln und niederzumachen, sehr herabwürdigend. Und Hagar ist irgendwann an so einen Punkt gekommen, dass sie sagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss einfach weg hier. Und genau das tut sie. Sie fängt an, alles zusammenzupacken und dann flüchtet sie Richtung Wüste. Ihr bleibt nur noch die Flucht Richtung Ägypten. Und als sie auf diesem Weg ist und das Ganze durchdenkt, was passiert hier eigentlich mit mir, wo bin ich eigentlich, da hat sie plötzlich eine Begegnung der besonderen Art. Und da wollen wir mal hineinsteigen in unseren Text aus 1. Mose 16, die Verse 7 und 8. Plötzlich steht ein Engel vor ihr, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Hier passiert an dieser Bibelstelle was richtig Besonderes. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber das ist die erste Bibelstelle, in der eine Frau ganz persönlich und direkt so von Gott angesprochen wird. In diesem Fall halt durch einen Engel. Ja, sie ist weiterhin die Dienerin von Sarah, aber der Engel spricht sie mit Namen an. Das ist erstaunlich. Hagar, woher kommst du und wohin willst du? Und plötzlich spürt sie, da kommt so ein Stück echte Lebenswürde wieder zurück zu ihr. Ich meine, wenn man sich die Geschichte mal so ein bisschen anschaut, man kann gar nicht erahnen, welche Kränkungen da drin sind, welche Verletzungen da passiert sind, was für ein komisches Gemisch diese Dreierkombination da irgendwie ist. Und jetzt ist sie auf der Flucht, ja, auf dem Weg nach Ägypten und sie malt sich gerade aus, wie wird das weitergehen? Ich bin einsam, ich bin vertrieben, ich kann nicht für meinen Lebensunterhalt sorgen, ich bin alleinerziehend. Hey, wie soll denn das funktionieren? Wie soll das gehen? Niemand sieht mich. Ich habe keine Rechte, ich habe keinen Schutz, niemand versorgt mich. Ey, was soll werden? Eine Dienerin, eine Magd zu sein, das war so eine starke Stigmatisierung. Ja, das war ganz klar. Sie musste ihre tägliche To-Do-Liste ableisten und niemand interessiert sich für ihre Persönlichkeit. Niemand fragt, wer bist du eigentlich, Hagar? Und dann, wie war das wohl, als Abraham und Sarah so zu ihr kommen und ihr diesen Deal vorschlagen, so pass mal auf, du bist jetzt die Leihmutter und das muss jetzt hier auch funktionieren und du hast keine Chance. Sarah und Abraham, interessanterweise, sprechen immer nur von der Magd, aber Gott spricht sie mit Namen an. Das ist ein Unterschied. Und hier ist noch eine besondere Besonderheit drin in unserem Text, weil Hagar war die erste Frau, die eine so immense Verheißung bekommen hat. Lass uns mal weiterlesen. 1. Mose 16, Verse 10 und 11 und dann auch Vers 13. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du wirst schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und nun Vers 13, wo unsere Jahreslosung drin steckt. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Okay, wir wissen aus heutiger Sicht ganz klar, dass Ismael ist der Stammvater der Araber und in diesem Vers geht es aber erstmal nur um Hagar und ihre Situation. Der Islam, der entstand ja ein bisschen später, im 7. Jahrhundert nach Christus etwa, aber biblisch gesehen ist das Volk der Araber ja aus Abraham und Hagar und Ismael entstanden. Und Hagar erkennt hier plötzlich etwas, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist so eine richtig gute Jahreslosung für heute Abend und für dieses ganze Jahr, was wir uns wirklich mitnehmen dürfen, was wir im Glauben, im Vertrauen auf Gott annehmen dürfen, auch für dein und für mein Leben. Aber hier ist noch was Gewaltiges drin, was hier mit drin steckt. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, weil Gott sieht nicht nur uns Christen. Ja? Gott sieht auch auf Hagar und auf ihre Nachkommenschaft. Ich finde das so interessant. Gott sieht die Christen, Gott sieht die Juden und Gott sieht auch vom Ursprung jedenfalls her die ganze arabische Welt. Der Sohn, den Hagar zur Welt brachte, das war ja Ismael und der wurde übrigens im 1. Mose 17 auch beschnitten als Zeichen des Bundes von Gott mit seinem Volk. Und wisst ihr, was mir das sagt? Dass Gott ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit ist, der über den Tellerrand sieht, der Menschen sieht, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen. Hey, wenn wir als Gemeinde hier in Husum am Start sind, dann werden Menschen kommen zu uns aus einer ganz anderen Kultur. Da werden Menschen zu uns kommen, die denken und ticken ganz anders wie wir. Aber wisst ihr was? Gott sieht sie. Gott sieht etwas in ihnen. Gott möchte, dass sie auch Söhne und Töchter Gottes werden. Amen. Hagar hat das hier erkannt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und die Fremde, die findet plötzlich Heimat. Warum? Weil die Augen Gottes auf ihrem Leben sind. Ich weiß nicht, wie heimatlos du dich gerade fühlst im Moment, wie du so vor diesem neuen Jahr stehst. Vielleicht gibt es Herausforderungen, vielleicht beruflicher Art, persönlicher Art, vielleicht in deiner Familie, wo du weißt, hey, dieses Jahr, puh, da kommt noch was auf mich zu. Aber dann darfst du wissen, Gott ist der Gott, der dich sieht in deiner Situation. Und du bist ihm nicht egal. Er hat sich hingegeben für dich, damit du weißt, ich bin mit dir, ich sehe dich, ich bin bei dir. Was total spannend und interessant ist, ich mag das so gerne mal nachzuforschen, so ein bisschen nach den Wörtern, was das so alles bedeutet. Es gab diesen Ort, wo jetzt Hagar diese Begegnung hatte mit dem Engel. Und dieser Ort heißt Beer Lahai Roy. Und das ist zusammengesetzt aus El Roy, und das ist eine Bezeichnung für Gott. Und Beer Lahai, das steht für Brunnen. Und Lahai, das kommt aus der Wortwurzel von Leben oder von lebendig sein. Und Roy hat diese Wortwurzel vom Sehen. Also wenn man mal diesen Satz, dieses Gebilde mal nimmt und das mal übersetzt, was das eigentlich heißt, dann kannst du das übersetzen mit Bealahoi Roi ist dann der Brunnen des Lebenden, der mich sieht. Cool, ne? Und es ist interessant, dass dieser Ort an manchen anderen Stellen auch noch auftaucht, wo genau dasselbe passiert. Und ich weiß nicht, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, wo du in deinem Wimmelbuch des Lebens gerade bist, wo du dich gerade bewegst, aber Gott ist der Gott, der dich sieht. Wo ist dein Ort, an dem du gerade stehst und wo du dir wünschst, Gott, schau mich an. Mich erinnert das total an Jesus. Seine Augen sind immer voller Liebe, die auf Menschen, wenn er Menschen ansieht. Und er achtet nicht darauf, ob du jetzt großartig erfolgreich bist, ja, ob du deine Wertschätzung von anderen Menschen bekommst oder nicht, sondern er sieht dich und er sieht die Menschen, die auch erfolglos sind im Leben, die es irgendwie vermasselt haben. Oder kennst du das auch, dass du schon mal in deinem Leben was vermasselt hast, ja? Oder bin ich da ganz alleine? Aber Gott ist der Gott, der da ist und der dich sieht, auch in deinem Zerbruch, auch in deiner Situation, die jetzt gerade hier ist. Wir gehen jetzt in ein neues Jahr rein, es hat gestartet, heute ist der 1. Januar und keiner von uns weiß genau, wie sich das alles so weiterentwickeln wird, was kommen wird, wie Dinge sich entwickeln werden, egal in welche Richtung du schaust. Ich habe so das Gefühl im Moment, dass so alles, was vorher oder was immer feststand, plötzlich so ins Wanken kommt und wie auf dem Prüfstand steht. Ja? Hält es? Ist dein Lebensfundament, das du hast, ist es stabil? Ist es so stabil, dass es, wenn die Stürme kommen, dass es hält? Und Jesus lädt dich ein, ich will der Gott sein, der auf dich schaut und der dich sieht und der mit dir ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott auch ein Lieblingsspiel hat. Und ich glaube, das heißt, ich sehe was, was du nicht siehst und das bist du. Ich sehe was, was du nicht siehst und das bist du. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von dir selber hast. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich weiß nicht, wie du heute Abend hier bist, was du erwartest von Gott. Kann nicht Gott so zu Gott kommen? Ist das überhaupt okay? Geht das überhaupt? Er sagt, ja, in Christus Jesus bist du willkommen. Ich sehe dich als meine Tochter. Ich sehe dich als meinen Sohn. Vielleicht siehst du das manchmal nicht. Vielleicht hast du das heute Abend gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Bist einfach reingekommen, hast gesagt, na, mal gucken, was da so in der FCG Husum heute Abend so los ist. Ich glaube, Gott möchte dir heute Abend begegnen als der Gott, der dich sieht. Und wenn jetzt die Conny gleich ein bisschen Klavier spielt, dann möchte ich dich einfach ermutigen, im Augenblick innerlich still zu sein und mal zu überlegen, wo ist denn jetzt gerade mein Ort? Wo stehe ich denn jetzt gerade? Gott, ich wünsche mir so sehr, dass du an meinen Ort hineinschaust, dass ich genau das erlebe, dass ich an diesem Brunnen des Lebenden stehe, der mich sieht. Und wenn wir jetzt einfach ein bisschen das noch hören, dann lade ich dich einfach ein, mach dein Herz auf und frag doch Gott nochmal. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, hey, ich möchte das neu erleben, ich möchte, dass Gott auf mein Leben schaut, hey, ich ringe danach, dass die Augen des Herrn auf mich schauen, weil ich brauche es so sehr, dann lade ich dich ein, dass du einfach nach vorne kommst und wir wollen gerne für dich beten, wir wollen dir die Hände auflegen, wir wollen dich segnen, wir wollen dir neu zusprechen, dass Gott mit dir ist, der Gott, der dich sieht, der Gott, der dich nicht fallen lässt, der Gott, der mit dir ist in deiner Lebenssituation. Und ich lade dich ein, dass wenn wir jetzt so ein bisschen das hören im Hintergrund, einfach, dass du die Augen schließt, vielleicht hilft dir das und einfach mal hörst auf Gott, hey, wo stehe ich eigentlich? Und Gott, ich möchte mir so wünschen, in diesen oder jenen Bereich, dass du mich siehst, hey, dass du was tust in meinem Leben. Dass du einfach was, dass du was bewirkst in mir, dass deine Augen mich sehen. Ich lade dich ein, einfach vielleicht einen Moment innezuhalten und wenn du möchtest, dann komm einfach nach vorne und wir werden für dich beten, wir werden dir die Hände auflegen, wir werden dich segnen, dass Gott neu in dein Leben da hineinkommt, wo du dir das so sehr wünschst im Moment, wo du das brauchst und wo du dich danach sehnst, weil Gott ist ein guter Gott. Amen. Gott ist ein Gott voller Gnade. Er ist ein Gott voller Barmherzigkeit. Wir haben von dem Thron gesungen, dieser Thron der Gnade, an dem du Hilfe findest zur richtigen Zeit. Und das ist heute Abend. Vielleicht für dich heute Abend. Und deswegen lass es auf dich wirken und öffne dein Herz. Und jetzt sei mal ganz alleine, du mit Gott, und lass ihn zu dir sprechen. Und dann komm nach vorne und wir beten gerne für dich.